Also die VW-internen Ermittler sind dann auf Sachen gestoßen, die man sich gar nicht vorstellen konnte. Diese Geschichte mit dem Braunschweiger Liebesnest, das war wirklich nochmal das i-Tüpfelchen. Ein Betriebsrat aus dem Werk Hannover hat dann die Prostituierten von einem Zuhälter abgeholt und hat sie dann zu der Wohnung gefahren, dann unten gewartet, hat dann das Geld von Gebauer genommen, ist dem Zuhälter gegeben und die Prostituierten wieder zurückgefahren. Und die haben natürlich sämtliche Ideale der Arbeitnehmervertretung da verraten, indem sie Geld genommen haben und ihre Macht missbraucht haben.
Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Deutschland kommt im Kampf gegen Korruption kaum voran. Das ist eine Meldung, die ich heute Morgen im Radio gehört habe. Hintergrund ist eine Untersuchung von Transparency International. Die veröffentlichen jedes Jahr ein Ranking zur Wahrnehmung von Korruption in der Welt. Geht von 1 bis 179. Und Kajan, jetzt rate mal, wo Deutschland steht, wenn 1 besonders gut ist und 179 besonders korrupt.
Ich tippe mal auf 80.
Nee, Deutschland ist tatsächlich wesentlich besser. Wir stehen da zurzeit auf Platz 9. Vor uns sind noch ein paar Skandinavier. Das ist ganz gut. Aber Transparency International hat trotzdem den Eindruck, dass man hier noch einiges tun könnte, dass man eigentlich noch ein bisschen weiter vorne stehen könnte. Und das führt uns auch zum Thema heute, nämlich Korruption in Deutschland. Wir haben heute einen ganz besonderen Fall, der schon ein paar Jahre her ist und den du recherchiert hast. Kannst du uns kurz einen Überblick auf die Folge geben heute?
Also heute geht es um Schmiergelder, Lustreisen und ja auch um Sex. Es geht um verratene Ideale, gekaufte Arbeitnehmervertreter und skrupellose Manager, nämlich um das System VW. Die Betriebsratsaffäre bei VW ist wirklich eine der spektakulärsten Skandale in der deutschen Wirtschaft.
Bevor wir ans Eingemachte gehen, dürfen wir uns aber einmal noch ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Hanna Schwer, ich bin Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und gegenüber von mir sitzt Kajan Özgens, stellvertretender Chefredakteur und langjähriger Investigativreporter. Und wenn ich das auch so sagen darf, führender Volkswagen-Experte in Deutschland zumindest, was die Unternehmensangelegenheiten dort angeht, denn du hast ja auch schon viele Sachen zu VW recherchiert. Heute gehen wir aber ins Jahr zurück, ins Jahr 2005, also weit vor Dieselskandal und Co. Es ist das Jahr von Wir sind Papst. Es ist das Jahr, in dem Gerhard Schröder abgewählt wird. Es ist aber auch der Sommer 2005, der für VW zum Skandalsommer wird. Wie bist du auf diesen ganzen Korruptionsskandal eigentlich gekommen?
Also ich erinnere mich noch gut daran, es war Ende Juni 2005, ein lauer Sommerabend in Hamburg, ein sogenannter Medientreff, wo Journalisten, Politiker, Unternehmensleute eingeladen worden sind, in netter Atmosphäre zu plaudern, ein Weinchen zu trinken und Kontakte zu machen. Und bei diesem Abend habe ich einen langjährigen Informanten getroffen, der mich zur Seite genommen hat und mir gesagt hat, da ist eine Riesengeschichte bei VW, da gibt es einen Riesenärger, das ist alles noch intern, aber das kommt in den nächsten Tagen hoch. Und natürlich war es so, als Journalist bist du dann natürlich sehr interessiert daran, was steckt dahinter, das ist wie angefixt sein quasi. Und dann erzählte er mir auch noch, worum es geht. Es ging um Korruption bis hin hoch in die Chefetage und VW will das Ganze unter der Decke halten. Und deswegen sei es wichtig, dass Journalisten da jetzt recherchieren. Und das habe ich natürlich dann wahrgemacht und hatte ein paar Hinweise auf Namen. Es waren in der Tat, sind da erste Manager relativ geräuschlos aus dem Unternehmen ausgeschieden. Das macht man ja manchmal, indem man dann einfach Auflösungsverträge macht, die scheiden aus und keiner äußert sich dazu. Und ich habe dann VW damit konfrontiert mit den ersten Erkenntnissen und die haben dann eingeräumt, dass es eine interne Untersuchung gegeben hat zu Korruptionsvorwürfen.
Im am Unternehmen. Anfang, man muss ja sagen, am Anfang die erste Geschichte, die du gemacht hast, da ging es erstmal nur um Schmiergeldzahlung. In Anführungszeichen nur, weil der ganze Skandal, der sollte ja dann noch viel schlimmer werden. Ich kann das mal vorwegnehmen. Ich habe mir die letzten Tage ungefähr 90 Seiten durchgelesen. Alles Artikel von dir, in denen du diesen Skandal, der ja dann später auch Bordelle, Prostituierte, Lustreisen umfasste, den du da aufgearbeitet hast. Wie kamst du von diesem anfänglichen Verdacht, wo es ja nur um Schmiergeld ging, hin zu der großen Geschichte?
Das hing damit zusammen, dass die Schmiergeldzahlungen im Zusammenhang standen mit Zulieferern, die berichtet haben, sie mussten Geld dafür bezahlen, wenn sie an Aufträge von VW rangekommen sind. Und da gab es bestimmte Leute, die die Hand aufgehalten haben, so muss man es ganz klar sagen. Und diese Leute haben zusammengearbeitet mit Leuten aus dem Betriebsrat und insbesondere mit dem Betriebsratsvorsitzenden. Die Spur führte dann ganz schnell zu Klaus Volkert und das ist eigentlich mit der wichtigste Protagonist in dieser Affäre. Und als wir die erste Geschichte veröffentlicht hatten zu dem Korruptionsskandal, hat dann auch VW eine Strafanzeige erstattet und dann war relativ klar, dass die Leute, die dort in Verdacht geraten sind, ganz eng mit Klaus Volkert zusammengearbeitet haben und dass er ebenfalls dort eine wichtige Rolle spielt. Und bevor wir die Geschichte richtig recherchieren konnten bzw. aufschreiben konnten, ist er zurückgetreten. Und das war eigentlich mit die überraschendste Nummer, dass er so schnell gemerkt hat, dass es eng für ihn wird, dass er bereits 3 Tage nach der ersten veröffentlichten Geschichte zu Schmiergeldzahlungen bei VW die Flucht nach vorne angetreten hat in einem sehr, muss man wirklich sagen, in einer sehr spektakulären Art und Weise. Klaus Volkert, der Betriebsratsvorsitzender, wir wollen ihn gleich noch mal ein bisschen näher vorstellen, aber der hat einen Abgang gewählt, der sehr ungewöhnlich ist. Nämlich bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg hat er vor Tausenden von Mitarbeitern gesagt, dass er heute zurücktritt, weil es eine neue Ausrichtung gibt beim Betriebsrat und er sei jetzt ja auch schon über 60 und würde das an die nächste Generation, an seinen Nachfolger übergeben. Und die Leute applaudierten und feierten Klaus Volkert, weil er war ja 15 Jahre der Betriebsratsvorsitzende und sagten, ah, das ist ja doch mal ein vernünftiger Abgang. Und es waren unter den Arbeitern kaum einer, der natürlich wusste, was da im Hintergrund läuft und dass er quasi zurückgetreten ist, weil er sonst in den nächsten Tagen sowieso rausgeflogen wäre.
Also die VW-Detektive sind quasi durch einen Nebenschauplatz, einen ganz anderen Skandal auf den Klaus Volkert aufmerksam geworden. Und der wird dann zum Gesicht dieser Rotlichtaffäre oder Bordellaffäre, wie sie heute genannt wird. Den müssen wir uns jetzt einmal genauer angucken. Wie sieht der denn aus? Was ist das so für ein Charakter? Und was hat der für einen Lebenslauf?
Klaus Volkert ist eigentlich so der klassische Arbeiterführer, der sich aus kleinen Verhältnissen hochgearbeitet hat und auch sehr glaubwürdig die Rolle des Betriebsratsvorsitzenden gespielt hat. Also kommt aus kleinen Verhältnissen, ist 1969 bei VW reingegangen, gelernter Schmied, hat dann angefangen im Presswerk als Mechaniker und hat sich hochgearbeitet, hat dann sehr schnell Karriere gemacht im Betriebsrat und ist Betriebsratsvorsitzender dann geworden Anfang der 90er Jahre. Und Klaus Volkert war einer, der die Sprache der Kollegen am Band quasi gesprochen hat, also der da sehr gut angekommen ist, der nicht rumgeschwurbelt hat, sondern die Dinge klar angesprochen hat. Der war sah ein bisschen gedruckst aus, immer braun gebranntes Gesicht, braune Haare, hatte eine klare Sprache und war unter den VW-Mitarbeitern auch wirklich sehr beliebt und ist ja immer wieder gewählt worden. Beim Betriebsrat wird ja nicht vom Management bestimmt, sondern der muss gewählt werden. Und es kam natürlich eine besondere Situation bei VW dazu. Der Betriebsratsvorsitzende bei VW ist eine Machtinstanz, eine ganz besondere Machtinstanz und wusste diese Macht natürlich auch einzusetzen.
Übrigens, ich habe mir natürlich auch die Bilder von damals angeguckt. Ich fand, Klaus Volkert hat mich so ein bisschen fast an so einen Schlagersänger erinnert, so vom Aussehen. Also er ist braun gebrannt, er hat noch volles Haar, er ist auch irgendwie so, wirkte so ein bisschen wie so ein Lebemann, der gerne mal irgendwie nach Mallorca oder sonst wo fliegt. Und das hat sich dann ja auch bestätigt, dass der ganz gerne in südlichen Ländern war, wo die Sonne geschienen hat. Denn nach und nach wird bekannt, dass der Klaus Volkert einen Lebensstil pflegt, der eigentlich für einen Betriebsrat eher ungewöhnlich ist. Da gibt's mehrere Beispiele.
Also die VW-internen Ermittler sind dann auf Sachen gestoßen, die man sich gar nicht vorstellen konnte. Dass der Betriebsratsvorsitzende nicht nur Lustreisen auf Konzernkosten gemacht haben, dass er Bordellbesuche auf Konzernkosten gemacht hat. Nein, es gab sogar eine brasilianische Geliebte, die VW bezahlt hat. Adriana Barosch, die hat er 1998 kennengelernt in einem Ferienclub in Brasilien. Man muss wissen, Brasilien ist ein wichtiger Standort von VW. Er war da häufiger und hat diese Adriana Barosch da kennengelernt, hat sich offenbar, er war ja verheiratet oder ist verheiratet, in sie verliebt und hat dann ein Doppelleben geführt. Diese Adriana Barosch ist dann mit First-Class-Flügen von Brasilien nach Deutschland gejettet, ist auch teilweise dort, wo er Sitzungen hatte, überall auf der Welt, weil VW ist ja ein Weltkonzern, da eingeflogen worden. Und es gab sogar eine Anstellung für sie. Sie ist ja Animateurin gewesen in diesem Ferienclub, hat aber wohl auch irgendwie als Journalistin gearbeitet, hat sie jedenfalls später erzählt und hat dann Geld gekriegt, und zwar nicht zu wenig, 23.000 Euro in jedem Quartal ist ihr überwiesen worden auf ein Konto bei der Sparkasse in Gifhorn und Volkert hat das Geld dort abgehoben und ihr dann wohl offenbar gegeben. Es gab auch gemeinsame Urlaube von Volkert und Adriana Barosch in Indien, in der Türkei, in super tollen Luxushotels, wo sie ebenfalls hingejettet ist. VW hat ihr sogar einen Englischkurs in London bezahlt. Und das hat VW nicht gemacht, weil Adriana Barosch so eine unglaublich talentierte Journalistin oder PR-Frau ist, sondern weil Volkert eingefordert hat, dass diese Frau bezahlt wird, und zwar auf Konzernkosten.
Am Schluss stellen die Ermittler fest, dass es insgesamt 48 Flüge sind, vielleicht sogar noch mehr. Ich fand das ganz witzig, weil du hast sie ja mal getroffen und auch interviewt, damals beim Fokus. Und da sagte sie, ah, das war teilweise ein ganz schön stressiger Lebensstil, weil sie war eigentlich immer, hatte eigentlich immer Jetlag. Also, um das Ausmaß sich mal vorstellen zu können, die wurde wirklich überall hinchauffiert. Aber sie war nicht die Einzige, oder beziehungsweise Volkert war nicht der Einzige, der davon profitiert hat. Es gab noch eine ganze Reihe an Betriebsräten, die von den Reisen, den Spaßreisen und den Extras von VW profitiert haben.
Genau, es ist ein richtiges System aufgebaut worden. Also Volkert war wirklich als Betriebsratsvorsitzender und als mächtigster Arbeitnehmervertreter auch der beste Profiteur dieses Lustreisensystems. Aber die anderen Betriebsräte, die in der Hierarchie unter ihm waren, die wurden ebenfalls dort begünstigt. Da gab es auch welche, die in der SPD waren und die vor allen Dingen im Bundestag und im Landtag gesessen haben und die gleichzeitig auch bei VW als Betriebsräte tätig waren. Und die waren auch bei diesen Reisen dabei. Also die eine Geschichte war Volkert mit seiner brasilianischen Geliebte Adriana Barosch. Und dann gab es ein System von Lustreisen, wo diese Betriebsratsklicke, sage ich jetzt mal, also sind ja alles Männer gewesen, logischerweise, die sind dann überall in die Welt hingeflogen. Barcelona war sehr angesagt oder teilweise auch in Prag waren sie. Und dort sind sie dann muss man einfach ganz klar sagen, sie sind in Bordelle gegangen und haben Partys dort mit Prostituierten auf VW-Kosten gefeiert.
Am Anfang fing das noch relativ harmlos an, da durften nämlich auch die Ehegattinnen mit. Ich habe mal einen Ausschnitt aus einem deiner alten Artikel mitgebracht. Da geht es um einen Vergnügungstrip nach Irland. Ich lese daraus mal ein bisschen was vor, damit man sich das Niveau dieser Reisen so vorstellen kann, also wie teuer das war. Das Killarney Park Hotel liegt in einer grünen Bilderbuchlandschaft und gehört zu den edelsten Häusern der Welt. In dem Fünf-Sterne-Palast soll der Personalvorstand im August 2003 eingeladen haben. Angeblich flogen die Spitzenfunktionäre des Gesamtbetriebsratsausschusses im Firmenjet direkt vom niedersächsischen Braunschweig zu einem Privatflugplatz nach Irland. Unter den Passagieren waren den Ermittlern zufolge die Betriebsratsvorsitzenden aller deutscher VW-Werke, also die gewerkschaftliche Haute-Volée des Autoriesen. Von Donnerstagmorgen bis Sonntagabend sollen die Top-Gewerkschafter samt Ehefrauen auf Kosten des Konzerns die süßen Verlockungen der Bourgeoisie genossen haben, Shoppingtouren inklusive. Nach Insider-Informationen durften die Funktionärsgattinnen jeweils 1.000 bis 2.000 Euro verjubeln. Also an einem Wochenende 1.000 bis 2.000 Euro. Und das soll 10 Jahre lang so gegangen sein. Von 1993 bis 2003 soll die Gewerkschaftstruppe mit einem der 4 Firmenjets zu Wochenendtrips aufgebrochen sein und in Europas Spitzenhotels logiert haben.
Das ist ja gerade das Absurde bei der Geschichte oder das Verlogene ist es ja. Auf der einen Seite haben die Betriebsratsvorsitzenden der deutschen Werke Lustreisen, so wie ich es eben gerade geschildert habe, in Bordelle gemacht, in Barcelona oder in Prag. Und auf der anderen Seite sind sie dann ganz brav mit ihren Ehefrauen am Wochenende in irgendwelche tollen Luxushotels geflogen. Und beide Geschichten hat VW bezahlt.
Auf das System, da gehen wir gleich ein. Aber erstmal müssen wir, glaube ich, nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer die Frage klären, warum leistet sich VW das? Denn wir kennen das ja von anderen Unternehmen, die gehen jetzt nicht unbedingt sehr zimperlich mit ihren Betriebsräten um. Also ich bin ja Tech-Reporterin, ich berichte sehr viel über große Plattformunternehmen wie Lieferando und da merkt man immer wieder, wenn der Betriebsrat da was will, dann trifft man sich vor Gericht, weil die nämlich sonst da gar nichts zu melden haben. Bei VW ist das aber nicht so. Dem VW-Vorstand oder zumindest der VW-Chefetage liegt offenbar sehr viel daran, die ja gut zu stimmen. Warum ist das so?
Hier gibt es wirklich eine ganz besondere Situation, weil VW in dem Sinne auch kein normales Unternehmen ist. VW ist entstanden im Dritten Reich und das Wolfsburger Werk ist gebaut worden mit Mitteln der Gewerkschaften, die vorher enteignet worden sind. Also Vermögen der Gewerkschaften ist enteignet worden und das hat Hitler dann investiert in den Aufbau des Wolfsburger Stammwerkes, das es ja bis heute gibt. Und diese Geschichte ist natürlich etwas, wo die Gewerkschaften bis heute sagen, dass sie eine historische Verantwortung haben und dass ihnen ein Teil dieses Unternehmens gehört. Und die Briten haben dann nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden, das Werk stehen zu lassen und nicht abzumontieren. Sie haben aber gesagt, dieses Unternehmen muss besonders geschützt werden. Das muss demokratisch kontrolliert werden als Industriebetrieb. Und da darf nicht irgendeiner dieses Unternehmen übernehmen und dort irgendwelche Geschichten machen, die nicht in Ordnung sind. Und deswegen gab es auch ein VW-Gesetz. Das bedeutet, also das gibt es ja für kein anderes Unternehmen, dieses VW-Gesetz. Und das bedeutet, dass keiner, egal wie viel Aktien er kauft, die absolute Kontrolle über dieses Unternehmen hat und dass die Mitbestimmung dort besonders gestützt ist und dass die Arbeitnehmervertreter mehr Rechte haben als in anderen Unternehmen. Und diesen Anspruch, den haben sie bis heute. Und das ist etwas, was natürlich von den Betriebsräten genutzt worden ist, missbraucht worden ist in dieser Zeit, aber was natürlich auch vom Management immer so eingesetzt worden ist, dass man gesagt hat, okay, wir wissen, dass die Arbeitnehmervertreter eine große Macht haben und um den Betriebsfrieden sicherzustellen, wurden sie damals begünstigt in einem Ausmaße, das natürlich unglaublich war. Und die Betriebsräte selber, die ja gewählt sind, das sind ja wie Politiker, sind die Volksvertreter, die gewählt sind, Betriebsräte sind ja auch gewählt. Und die haben natürlich sämtliche Ideale der Arbeitnehmervertretung da verraten, indem sie Geld genommen haben und ihre Macht missbraucht haben.
Also man kann es nochmal vielleicht so kurz zusammenfassen. Ohne die Betriebsräte läuft bei Volkswagen nicht viel. Die sind enorm wichtig und ich glaube, eine Zahl verdeutlicht das nochmal ganz besonders. Zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Bordellaffäre in Wolfsburg lief, waren 97% der Mitarbeiter in der IG Metall, in der Gewerkschaft organisiert. Also das heißt, wenn da der Betriebsrat gesagt hat, es könnte sein, dass jetzt gestreikt wird, dann wird vermutlich auch gestreikt.
Die Betriebsräte in Wolfsburg sind eine wahnsinnige Machtinstanz. Sie sind mit 10 Vertretern im 20-köpfigen Aufsichtsrat auch drin. Und zusammen mit dem Land Niedersachsen, das ja ebenfalls eine Beteiligung an Volkswagen hat, können sie jede Entscheidung bestimmen und das Management natürlich vor sich hintreiben. Sie entscheiden über Vertragsverlängerungen von Top-Managern. Sie entscheiden über neue Werke irgendwo auf der Welt. Und es ging immer darum, dass die deutschen Werke natürlich besser gestellt werden sollten, auch wenn es teilweise betriebswirtschaftlich überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat. Und deswegen gab es eine besondere Machtposition dieser Betriebsräte. Und an der Spitze mit dem Klaus Volkert, das war natürlich der mächtigste Arbeiterführer der Republik.
Für Klaus Volkert und seine Kollegen gab es sogar bei VW so eine eigene Abteilung, kann man sagen, die sich um die gekümmert hat. Die Abteilung Personalprojekte. Und auf die bist du in deinen Recherchen auch gestoßen. An dieser Abteilung hat sich dann auch abgezeichnet, diese Korruption und diese Bestechung, die hat System. Die hat sogar bürokratisches System. Und da gibt es einen Mann, der neben Klaus Volkert eigentlich so der zweite große Protagonist dieses Skandals ist, nämlich Klaus Joachim Gebauer.
Das ist wirklich ein ganz besonderer Typ, den ich dann auch relativ schnell bei der Recherche kennengelernt habe. Klaus Joachim Gebauer, damals, glaube ich, 61 Jahre alt, schütteres Haar, wirkte so ein bisschen gedrungen, machte jetzt auf den ersten Blick wirklich nicht den seriösesten Eindruck. Also ich weiß noch, als ich mich das erste Mal mit ihm in Hannover getroffen hatte, in einem Café, da hat er mittags schon mal das ein oder andere Glas Wein getrunken. Das war einer, der natürlich wirklich massive Alkoholprobleme hatte, aber auf der anderen Seite jemand war, der grund ehrlich erschien, aber natürlich unseriös. Also diese Grundehrlichkeit, das ist ja manchmal so bei diesen Informanten, man lernt sie kennen und man hat so ein Gefühl dafür, okay, erzählt er mir Mist oder erzählt er mir keinen Mist? Die Geschichten, die Klaus-Joachim Gebauer am Anfang erzählt hat, die waren natürlich abenteuerlich. Aber ich hatte von Anfang an das Gefühl, auch wenn er nicht besonders seriös erschien, dass er mir die Wahrheit sagte. Und Klaus-Joachim Gebauer ist wirklich deswegen auch eine besondere Figur in dieser Geschichte, weil er ist in diesen ersten Korruptionsermittlungen auch aufgefallen und dann hat VW ihn Mitte Juni fristlos entlassen.
Man muss noch mal ganz kurz klar sagen, er ist der Leiter der Abteilung Personalprojekte, also er ist quasi der Chefanimateur dieser Betriebsräte. Er ist derjenige, der sich darum kümmert, dass die alles bekommen, was sie wollen.
Genau, er hat über 15 Jahre ungefähr diesen Job als Chefanimateur ausgeübt und das war wirklich so. Also der hat dafür gesorgt, dass den Betriebsräten es an nichts fehlte. Und das ging sogar so weit, dass er bei diesen Lustreisen Kondome und Viagra besorgt hat. Und er hat natürlich auch ein sehr intensives Verhältnis zu Volkert aufgebaut. Und er hat natürlich auch mitgefeiert, muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Also es ist jetzt nicht da, dass er da am Rande gestanden hat vom Spielfeld, sondern er war mittendrin. Und Gebauer war sozusagen etwas, was es eigentlich unvorstellbar war, dass jemand den Betriebsräten so viel zugeschanzt hat, sie so begünstigt hat. Er hatte 4 Kreditkarten, wir kommen gleich nochmal auf das Abrechnungssystem, er hatte 4 Kreditkarten, die er immer wieder glühen ließ, damit die Betriebsräte glücklich waren.
Gebauer wird später verurteilt, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Und in dem Urteil gibt es eine interessante Passage, in der deutlich wird, was er für eine Beziehung zu Volkert hat und wie die beiden so im Gespann arbeiten. In dem Urteil heißt es, bereits ab etwa 1995 begann es, dass auf Reisen von einzelnen Reiseteilnehmern Prostituierte in Anspruch genommen wurden. Diese Situation ergab sich im Anschluss an gemeinschaftliche Barbesuche. Die Prostituierten wurden von Gebauer angesprochen, von den einzelnen Reiseteilnehmern auf die Hotelzimmer mitgenommen und vom Angeklagten Gebauer bezahlt. Der Angeklagte Volkert bestimmte dabei dem Angeklagten Gebauer gegenüber den Kreis derjenigen, für die er Prostituierte besorgen sollte. Aufgrund des intensiven und guten Verhältnisses von Gebauer und Volkert waren kaum Worte nötig. Der Angeklagte Volkert sagte in solchen Fällen nur, wer dabei sein sollte. Beiden war jeweils klar, dass der Angeklagte Gebauer die Kosten für alle übernehmen und sich von der Volkswagen AG erstatten lassen würde. Und im Urteil steht auch, und das kann man auch so nachvollziehen, wie viel das so gekostet hat. Also pro Frau oder ja pro Person quasi so 300 bis 1500 Euro jeweils. Und da frage ich mich natürlich, wie gibt man denn das später bei der Spesenerstattung an? Also das stelle ich mir jetzt schwierig vor, was schüchternem Feldverwendungszweck ausfüllen. Wie war das damals?
Also da ist ein unglaublich fast perfektes geheimes Abrechnungssystem geschaffen worden. Also Gebauer hatte 4 Kreditkarten, hat die Rechnungen, es waren ja auch oftmals Restaurants, es war jetzt jedes Mal ein Bordell, aber hat die Rechnungen dann eingereicht. Und wenn es dann besonders heikle Geschichten waren, also zum Beispiel Bordellrechnungen, dann hat er Eigenbelege geschrieben und hat dann raufgeschrieben im Interesse des Gesamtbetriebsratsausschusses. Diese Rechnungen und Eigenbelege hat er dann eingereicht ins Personalwesen Topmanagement und dann ist es abgebucht worden von einem Spesenkonto des Personalvorstands Peter Harz, den wir gleich nochmal detaillierter schildern. Und er hatte dieses Spesenkonto 1860 Diverses, hieß es. Das war das persönliche Spesenkonto von Peter Harz. Über das sind diese ganzen Spesen von Gebauer abgerechnet worden und sind ihm dann auf sein Konto bei der Sparkasse überwiesen worden. Und das war auch deswegen möglich, weil es bei VW damals ein besonderes System der Spesen gab. Also Vertrauensspesen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen mit irgendwelchen Compliance-Geschichten. Vorstände und leitende Mitarbeiter von VW hatten das Recht auf Vertrauensspesen. Das bedeutet, sie konnten Spesen abrechnen, ohne dass sie Belege dafür vorweisen mussten. Und dieses System hat natürlich diesen Machtmissbrauch Tür und Tor geöffnet. Und man muss dazu sagen, das ganze System hat fast 15 Jahre funktioniert. Reibungslos. Es ist dann ja auch bei den Ermittlungen rausgekommen, gab es mal Beanstandungen. Da hat vielleicht mal einer in Wolfsburg gesagt, es ist ein bisschen hoch gewesen letztes Jahr bei Harz, die Vertrauensspesen. Aber es gab überhaupt gar keine Kontrollfunktion. Es hat keiner gerufen, da gibt es wahnsinnige Probleme, weil es so viele Eigenbelege in großer Höhe gab. Und dieses System hat wirklich fast 15 Jahre reibungslos funktioniert. Und wenn nicht diese Korruptionsgeschichte dazwischen gekommen wäre, hätte man wahrscheinlich gar nichts davon mitbekommen.
Bei den Recherchen über Gebauer und auch über die Lustreisen drängt sich dann nach und nach auch die Frage auf, was wusste eigentlich die Konzernleitung davon? Also wie hoch ging das? Von wem wurde das ganze Korruptionssystem eigentlich gesteuert? Und auch wer hat die Hand darüber gehalten? Und diese Frage, die führt uns dann zu Peter Hartz, den wir gerade schon mal erwähnt haben. Er ist damals im VW-Vorstand zuständig für das Ressort Personal. Und er ist aber auch, glaube ich, vielen anderen Leuten außerhalb von VW ein Begriff wegen Hartz IV.
Der war damals eine Berühmtheit, Peter Hartz. Das war nicht nur eine große Instanz bei VW, sondern er ist natürlich in der ganzen Republik als Kanzlerberater von Gerhard Schröder berühmt geworden, weil er natürlich die Arbeitsmarktreformen angestoßen hat. Es gab ja eine Hartz-Kommission, er hatte ja viele Ideen. Das muss man wirklich sagen, Peter Hartz war ein sehr kreativer Mensch, wenn es um Lösungen für Arbeitslosigkeit ging. Das war ihm auch eine ganz wichtige Herzensangelegenheit. Und er hatte damals natürlich Berühmtheit erlangt, weil er der Vorsitzende dieser Hartz-Kommission war. Er hat dann die Hartz-Reformen, die natürlich mit großem Sozialabbau verbunden waren und natürlich unglaublich umstritten waren im Land. Gerade in Ostdeutschland gab es dann neue Montagsdemonstrationen. Und Hartz' Problem war, dass viele dieser Reformen, die hat er zwar angestoßen, aber diese Ideen sind nicht die Ursprungsideen von ihm gewesen. Da war er auch nicht so zufrieden damit. Weil es ging im Endeffekt natürlich darum, dass Leute, die nicht arbeiten, deutlich weniger Geld bekommen. Und das ist natürlich etwas, was natürlich zu großen Irritation und Protesten auch in der Bevölkerung geführt hat. Und dann war er natürlich unglaublich unzufrieden und unglücklich damit, dass diese Gesetze nach ihm genannt werden. Bis heute, Hartz IV, Hartzern, das ist ja ein Begriff, der in Deutschland zum Sprachgebrauch geworden ist. Und damit hat er natürlich eine Berühmtheit erlangt, die er vielleicht gar nicht so unbedingt so wollte. Und er war jemand, der aus Kleinverhältnissen gekommen ist, aus dem Saarland, Sohn eines Hilfsarbeiters, hatte dann in einer Stahlhütte im Saarland gearbeitet. Und Klaus Volkert ist auf ihn Anfang der 90er Jahre aufmerksam geworden. Wir haben ja darüber gesprochen, dass die Betriebsräte sehr mächtig bei VW sind. Und der Personalvorstand, der wird von den Betriebsräten bestimmt.
Echt wahr?
Und der muss auch IG Metaller sein. Es gibt bei VW keinen Personalvorstand, der nicht IG Metaller ist. Mhm. So, und Volkert hat dann dem damaligen Vorstandsvorsitzenden einen Tipp gegeben: Mensch, der Peter Hartz im Saarland, das wäre doch ein guter Personalvorstand für uns. Und dann ist Peter Hartz nach Wolfsburg gekommen und so haben sich dann Volkert und Hartz kennengelernt. Es ist eine sehr enge Beziehung zwischen den beiden gewachsen. Und Peter Hartz hat dann aber auch etwas geschaffen, was Eindruck gemacht hat. Also, als Peter Hartz.
Aber ganz kurz, der hat sich quasi seinen Sponsor selbst ins Unternehmen geholt, der Volkert. Kann man so sagen?
Ja. Der hat seinen Sponsor selbst ins Unternehmen geholt und es ist eine enge Vertrauensbeziehung zwischen denen entstanden. Aber ich wollte noch einen Satz kurz zu Peter Hartz und VW sagen. Er hat auch etwas geschaffen, was sie bis heute in Erinnerung haben. Er hat es Anfang der 90er Jahre geschafft, dass Massenentlassungen bei VW vermieden wurden. Weil Anfang der 90er Jahre war VW wirklich ein wirtschaftliches Desaster und man hätte 20.000 bis 30.000 Leute aussetzen sollen. Und Peter Hartz hatte dann die echt clevere Idee zu sagen, wir schmeißen die Leute nicht raus, sie arbeiten einfach weniger. Und er hat dann die 4-Tage-Woche eingeführt und das hat VW wirklich gerettet.
Das heißt also, in den Augen der Arbeitnehmer war der bis zu dieser Affäre eigentlich jemand, der ein gewisses Ansehen genoss.
Du hattest doch eben darüber gesprochen, dass Volkert, der wirkte so ein bisschen braun gebrannt, so ein bisschen schmierig, dem hast du das so zugetraut. Peter Hartz ist seriös aufgetreten. Das war ein Gentleman-Typ. Der hat natürlich auch sehr viel auf Statuswert gelegt. Also er ließ sich immer Dr. Hartz nennen, obwohl er das nur eine Ehrendoktorwürde war. Und er hat zum Beispiel vermieden, als es einmal darum ging, von Wolfsburg nach Berlin mit dem ICE zu fahren, das ist eine Stunde Fahrt, hat er gesagt, ich bin Personalvorstand, ich bin Peter Harz von VW, ich fahre doch nicht mit dem Zug von Wolfsburg nach Berlin. Und dann mussten die Mitarbeiter dafür sorgen, dass er, weil es war schlechtes Wetter auf der Straße, dass er dann mit einem Firmenjet von Wolfsburg nach Berlin gebracht wird. Also er hat natürlich unglaublich auf Status geachtet, aber er hat dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Ferdinand Pirch wirklich den Rücken freigehalten bei VW, hat kreative Ideen gehabt. Das hat dann Kanzler Gerhard Schröder gesehen und hat ihn dann in diese Harz-Kommission berufen. Und sein Name wurde dann aber auch wirklich zum Synonym für Sozialabbau, weil es halt diese großen Proteste gegen die Harz-Reform gab. Und sein Name war auch so eine Art Schimpfwort in der Arbeiterklasse. Eigentlich der Arbeiterklasse, aus der er gekommen ist und denen er eigentlich auch helfen wollte.
Die Bordellaffäre wird dann aber sozusagen sein letzter Auftritt bei Volkswagen gewesen sein, denn es gibt viele Zeugen, die ihn belasten. Es kommt dann raus, diese ganzen Spesenabrechnungen und alles, das wird alles unterzeichnet von ihm. Da steht dann IO, also in Ordnung, Harz drunter. Und es wird auch klar, er ist nicht nur in gewisser Weise Strippenzieher und Möglichmacher dieses Systems, sondern er hat darin sogar selber teilgenommen. Und da gibt es eine Recherche von dir, die ich beim Lesen ganz besonders aufschlussreich fand. Das ist die Recherche, ich muss mal ganz kurz hier kramen in unseren Unterlagen, mit dem Titel Das Vorzimmer packt aus. Und zwar sagen da die Sekretärinnen von Gebauer, also von dem Chefanimateur, sagen dann aus, was sie wissen und wie auch Harz in die Sache verstrickt war. Das steht dann in einem Artikel. Ins Staunen gerieten die Staatsanwälte, als die Sekretärinnen Details von einem Liebesnest auf Konzernkosten ausplauderten. Gemeinsam mit Gebauer hatten sie in Braunschweig nach einer unauffälligen Wohnung gesucht und seien in der Kurt-Schumacher-Straße 18 fündig geworden. Das Apartment sei aufwendig renoviert und mit neuen Möbeln ausgestattet worden. Dort hätten sich dann angeblich Harz und auch der ehemalige Betriebsratschef Klaus Volkert mit Prostituierten getroffen. Beide hätten zudem jeweils über einen Schlüssel für die Wohnung verfügt. Kurz vor den Sextreffen hätte eine der beiden Volkswagen-Mitarbeiterinnen häufig noch eine Flasche Champagner in der Wohnung kaltstellen müssen. Die Kosten für das Lustdomizil seien wie üblich abgerechnet und von VW anstandslos übernommen worden. Und das kommt dann auch später raus, also Harz bestreitet das natürlich, Volkert will sich nicht dazu äußern. Im Prozess und auch in den Urteilen kommt dann aber später raus, die waren dort, das hat insgesamt ungefähr 31.000 Euro gekostet, die ganze Geschichte. Und es gibt auch Zeugen, die sie da belasten, unter anderem ein Zuhälter.
Das, diese Geschichte mit dem Braunschweiger Liebesnest, das war wirklich nochmal das i-Tüpfelchen. Weil irgendwann war es halt so, dass diese Lustreisen auch den Leuten zu anstrengend geworden sind. Und dann hat man sich überlegt, dass man vielleicht vor Ort auch noch eine Geschichte hätte, wo man sich mit Prostituierten vergnügen könnte. Und so kam man dann auf diese Braunschweiger Geschichte. Und die Organisation dieser Wohnung und der, ja, quasi der Transport der Prostituierten ist dann auch von anderen Betriebsräten gelaufen. Also ein Betriebsrat aus dem Werk Hannover hat dann die Prostituierten von einem Zuhälter abgeholt und hat sie dann zu der Wohnung gefahren, hat dann, während Harz und Volkert in der Wohnung sich mit den Prostituierten vergnügt haben, hat er unten gewartet, hat dann das Geld von Gebauer genommen, ist dem Zuhälter gegeben und die Prostituierten wieder zurückgefahren. Also das war wirklich der absolute Irrsinn, der da gelaufen ist. Und für Peter Harz war natürlich diese Geschichte, auf der einen Seite kann man das ja verstehen, dass man sagt, okay, ich will den Betriebsfrieden sicherstellen, also aus seiner Motivation, und kümmere mich ein bisschen um den Volkert, lass es dem gut gehen, dann gibt's keine Streiks und dann stimmt er den Vertragsverlängerungen zu und dann haben wir Ruhe im Karton hier bei VW. Aber das, sein Problem war natürlich, dass er mitgemacht hat, dass er auch nicht nur in diesem Braunschweiger Liebesnest dabei war, sondern dass er auch bei Lustreisen, wie zum Beispiel in Lissabon, in dem Nachtclub Elefanto Branco dabei war. Und dann war es wirklich so, dass die Kollegen von der Bild-Zeitung eine brasilianische Prostituierte gefunden haben aus diesem Nachtclub in Lissabon. Ihr wurden dann Fotos vorgelegt und dann hat sie gesagt, ja, das war ja der Peter. Und dann war es so, dass die Bild-Zeitung diese Geschichte vorbereitet hatte für den nächsten Tag. Und damit war klar, Peter Harz ist weg, weil wenn er selber auch auf Konzernkosten davon profitiert, dann ist es dann vorbei. So, und wie reagiert jemand in so einer Situation, wo er quasi weiß, das Spiel ist aus? Und am Abend, bevor die Geschichte rausgekommen ist von der Bild-Zeitung, saß Peter Harz in seinem Büro und hat verschiedenste Leute angerufen, um die Geschichte zu verhindern. Es war klar, dass er die Geschichte nicht verhindern konnte. Er wusste, am nächsten Tag ist er auf der Seite 1 von der Bild-Zeitung zusammen mit Juselia, die sagt, ich erkenne Peter Hartz wieder. Dann hat er seinen Pressesprecher zu sich zitiert und hat gesagt, ich weiß jetzt, wie wir diese Geschichte verhindern können. Und der Pressesprecher sagt, ja, es ist vorbei, die Geschichte kommt morgen. Und so, doch, es gibt eine Möglichkeit. Wir kaufen alle Ausgaben der Bild-Zeitung auf, die morgen erscheint, und dann kriegt keiner das mit.
Das hat noch nie geklappt. Das haben ja schon andere versucht.
Das ist natürlich eine absurde Geschichte, aber da sieht man natürlich, das war der Moment, wo er nicht mehr weiter wusste und dachte, ich bin doch der große Peter Hartz, der Kanzlerberater. Dem fällt immer irgendeine Idee ein. Ich kann doch jetzt nicht an einer brasilianischen Prostituierten scheitern. Und natürlich ist dann die Geschichte am nächsten Tag erschienen und er ist dann zurückgetreten. Und es sind Stück für Stück immer mehr Sachen rausgekommen, weil Gebauer, der Chefanimateur, war ja der Mitarbeiter von Hartz. Und Gebauer ist rausgeschmissen worden von VW. Im Nachhinein vielleicht von VW ein taktischer Fehler, den, der am meisten weiß und alles gezahlt hat, rauszuschmeißen. Und der Gebauer hat natürlich den Hartz massiv belastet. Und damit war klar, dass Hartz nicht nur als Personalvorstand rausgehen muss, sondern dass es natürlich dann auch entsprechende Ermittlungen gibt. Interessant ist aber, dass innerhalb von VW der Druck auf Hartz gar nicht so groß war.
Warum?
Weil Peter Hartz natürlich ein mächtiger Personalvorstand und eine Machtinstanz dort war. Und dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass Peter Hartz zurückgetreten ist, hängt mit zwei Faktoren zusammen. Einerseits die Medien, die natürlich viel darüber berichtet haben, aber auch der damalige niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff, späterer Bundespräsident, dann zurückgetreten. Wir erinnern uns, der ist massiv gegen dieses System der Betriebsräte angegangen, hat es angeprangert und hat dann auch den Rücktritt von Hartz gefordert und wollte wirklich mit dem Saustall VW damals aufräumen. Ein wirklich ganz wichtiger Punkt, und da hat Wulff, glaube ich, auch bei sehr vielen Leuten gepunktet, aber natürlich nicht bei den VW-Leuten.
Hartz wird jetzt aber auch noch wegen einer anderen Geschichte spannend, denn er ist ja nicht das höchste Tier bei VW. Es gibt noch mindestens zwei andere Personen bei VW, die in der Leiter noch ein bisschen höher sind. Da ist einmal der Vorstandschef Pischetsrieder, der kommt aus der Sache aber relativ unbeschadet hervor, deswegen wollen wir den auch gar nicht so sehr thematisieren. Aber es gibt noch eine Person, die wir in diesem Podcast schon mal thematisiert haben. Ferdinand Pirch, langjähriger Vorstandschef, zu diesem Zeitpunkt Aufsichtsratschef. Ein Mann, ohne den bei VW eigentlich nichts läuft, wie man so kolportiert.
Also wenn wir sagen, Peter Hartz war eine Machtinstanz, da war Ferdinand Pirch natürlich der Patriarch, die absolute Nummer eins, derjenige, der VW 10 Jahre lang geführt hat und dann als Aufsichtsratsvorsitzender weiterhin alle Strippen gezogen hat und über alles eigentlich im Unternehmen gewusst hat. Man muss ihn noch einmal noch mal ganz kurz vorstellen. Er ist der Enkel des Porsche-Gründers Ferdinand Porsche, kommt also aus einer absoluten Automobilfamilie, die natürlich eng auch mit VW verwoben war. Ferdinand Porsche, sein Großvater, hat ja damals das Werk in Wolfsburg unter Hitler gebaut. Und Ferdinand Pirch hat dann die Ära der Familie dort weitergeführt und war derjenige, der VW auch wieder ein Stück rausgeholt hat. Das muss man schon sagen, aus dieser schwierigen, ganz schwierigen wirtschaftlichen Situation. Ein unglaublich genialer Stratege, der 5 Züge im Vorfeld gedacht hat, der aber auch gleichzeitig unglaublich machtbesessen war, der immer gewinnen wollte und der alle Methoden genutzt hat, um das durchzusetzen und wirklich die Mitarbeiter, die Manager teilweise behandelt hat wie den letzten Dreck. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Das war jemand, der Leute von oben herab behandelt hat, der die gefeuert hat, der sich überhaupt nicht über Schicksale da irgendwelche Gedanken gemacht hat. Der war machtbesessen, der wollte gewinnen und die Regeln hat er selber aufgestellt. Aber er war auch so geschickt, immer wieder über Bande zu spielen mit den Arbeitnehmervertretern, weil er genau wusste, welchen großen Einfluss sie haben.
Und jetzt fragt sich natürlich ganz Deutschland, was wusste Pirch? Und im März 2006 tritt dann ein Zeuge hervor und belastet ihn und sagt, Pirch hat sehr wahrscheinlich von der ganzen Sache gewusst oder es vielleicht sogar genehmigt.
Genau, und also im März 2006 tauchen dann erstmals in den Ermittlungsunterlagen wirklich direkte Spuren zu Pirch auf. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass er diese sehr starke Stellung hatte und quasi im Unternehmen alles wusste und natürlich sehr eng mit Hartz zusammengearbeitet hat. Und er wurde belastet von einem Zeugen. Ich hatte dann danach darüber berichtet. Und auch der eben angesprochene niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff, kann ich mich noch gut daran erinnern, der wollte nicht nur, dass Harz geht, sondern der wollte auch Pirch kippen. Und damals gab es einen sehr spannenden Zweikampf, Pirch gegen Wulff. Und in den Ermittlungsunterlagen tauchte Pirch auf, dass er das alles abgesegnet hat. Und wir haben darüber berichtet. Und dann plötzlich, an einem Tag, klingelte mein Telefon.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr wisst, dieser Podcast ist kostenlos. Ihr könnt uns aber trotzdem unterstützen und das kostet auch gar kein Geld. Die einfachste Variante, teilt diesen Podcast. Also wenn er euch gefällt, dann sprecht mit euren Freunden drüber, mit euren Kollegen, mit Verwandten oder teilt es einfach ganz simpel in eurer Instagram-Story. Die zweite Sache ist, wir würden uns total freuen, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst oder auch ganz einfach diesen Podcast bei Spotify oder bei iTunes folgt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Rest der Folge.
Ich nahm ab und es meldete sich hier Pirch. Kein Vorzimmer, er war auch sehr unkonventionell, muss man sagen. Und mit seiner, ja, auch sehr charmanten österreichischen Art wollte er mir mal aus seiner Sicht die Affäre erklären. Und warum es eigentlich gar nicht so sein konnte, dass er damit etwas zu tun hätte und dass er sich natürlich um so etwas gar nicht im Detail gekümmert hätte und schilderte mir sehr unkonventionell wirklich seine Sicht der Dinge, natürlich alles außerhalb des Protokolls. Und er wollte auch nicht zitiert werden. Er wollte aber mal direkt mich ansprechen und mir sagen, also da sind Sachen gelaufen, die waren nicht in Ordnung, aber er trägt dafür nicht die Verantwortung. Und interessanterweise hat er dann auch bei der Staatsanwaltschaft kurz danach ausgesagt und in seiner Aussage hat er dann betont, dass Volkert wie ein Topmanager behandelt werden sollte. Er hatte die Anweisung gegeben.
Ach so, das ist für die anderen Topmanager völlig normal, diese Lustreisen und Worte. Oder was?
Nein, er sollte. Das Ding war ja, Volkert fühlte sich ja unterbezahlt. Ja. Das muss man vielleicht noch einmal sagen. Der hat 360.000 Euro zuletzt im Jahr verdient, aber ist nicht rangekommen an die Millionengehälter der Vorstände. Er selber hat sich aber als Co-Manager gesehen, der mindestens genauso wichtig war wie jeder andere Vorstand. Und er hat auch in seinen Vernehmungen gesagt, er hat eine hohe Verantwortung getragen und er hätte deswegen auch mit Harz darüber gesprochen, dass er besser entlohnt werden sollte.
Und man muss vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, das hat ja geklappt. Also der Volkert hat ja als Betriebsratschef eine super Bilanz gehabt. Hatte er dann auch selber als Verteidigungsstrategie aufgeführt, dass es in seiner Zeit fast keine Streiks gab, keine Unruhen. Also er sei quasi jeden Penny wert gewesen.
Genau, und er hat dann wirklich mehr Geld gefordert und Harz hat dann gesagt, ist ein bisschen schwierig, wenn ich hier jetzt einfach so das Gehalt erhöhe, dann gibt es ja Ärger mit den Gewerkschaften und mit dem Management und so weiter, aber du kriegst auch Vertrauensspesen wie die Topmanager, du kriegst den Chefanimateur Gebauer, der dir jeden Wunsch erfüllt und du kriegst noch über die Jahre insgesamt 2 Millionen Sonderbonus. Und von diesem Sonderbonus wusste Pirch angeblich nichts, er wusste aber davon, dass Volkert wie ein Topmanager behandelt werden sollte, also auf Augenhöhe. Aber Pirch hat dann ganz klar auch dazu Stellung bezogen, dass er nicht von diesen Affären wusste, von diesen Lustreisen wusste, dass er das auch nicht toleriert hätte. Man hat ihm nicht richtig geglaubt. Das muss man wirklich ganz klar sagen, weil das passte irgendwie nicht in das Schema. Das ging über 15 Jahre völlig problemlos. Dieses ganze Dreieck Pirch, Volkert, Harz hat funktioniert. Und Harz hat es dann aber ganz klar auf sich genommen, hat die Verantwortung auf sich genommen und hat quasi den Pirch freigesprochen, indem er gegenüber der Staatsanwaltschaft deutlich gemacht hat, Herr Doktor Pirch oder Professor, die haben sie ja immer mit ihren Doktortiteln und Professorentiteln angeredet, wusste nichts davon und hat die ganze Verantwortung auf sich genommen. Und damit war Pirch raus aus dem Schneider, weil Pirch hat immer sehr darauf geachtet, dass es keine Beweise gab. Der wollte nie irgendwas aufgeschrieben haben groß, der wollte das eigentlich immer so im Face-to-Face-Gespräch machen oder höchstens mal auf einer DIN A4-Seite. Es gab keinen schriftlichen Beweis, nur Anschuldigungen, die er zurückgewiesen hat, dass Pirch das angeordnet oder davon gewusst hätte.
Also die Bilanz des Skandals, der Aufsichtsratschef kommt durch, der wird nicht belastet. Allerdings gibt es ein paar andere Köpfe, die rollen. Wir haben schon gesagt, Hartz ist zurückgetreten, aber auf ihn kommt dann auch ein Prozess zu. Gleiches gilt für den Volkert und Gebauer. Und zwar so ungefähr 2 Jahre nach deinem ersten Enthüllungsbericht beginnt der erste Prozess gegen Hartz. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, ich war damals in Braunschweig und wollte mir das Ganze angucken, weil es war wirklich ein Riesenauflauf damals bei dem Landgericht Braunschweig. Hartz ist gekommen, ist mit einer Limousine vorgefahren. Man hatte ihm vorher angeboten, über den Hintereingang das Justizgebäude zu betreten. Das wollte er aber nicht. Und es waren wirklich fast tumultartige Szenen, weil er war damals natürlich immer noch das Schimpfwort wegen der Hartz-IV-Gesetz. Und dass ausgerechnet so einer, der von dem deutschen Volk, sagen wir es mal so, so viel abverlangt mit Sozialabbau, dass der gleichzeitig in Saus und Braus lebt und bei den Spesen betrügt bzw. den Betriebsratsvorsitzenden begünstigt, das hat natürlich zu einer unglaublichen Wutwelle geführt. Und da waren Demonstranten vor dem Gerichtsgebäude und er wurde angebrüllt, du Verräter der Arbeiterklasse und hoffentlich verknacken sie dich. Aber er ist durch die Leute durchgegangen, das muss man schon sagen. Also er hat jetzt nicht gekniffen und ist durch den Hintereingang gegangen, sondern ist vorne rein. Und dann war dieser Prozess relativ schnell vorbei, weil es einen Deal gab, der auch sehr umstritten war. Also Hartz hat ein volles Geständnis abgelegt, hat gesagt, ja, er hätte den Volkert begünstigt und hat ihm diese ganzen Extra-Geschichten zugeschanzt, war also vollumfänglich geständig und die Staatsanwaltschaft hat dann darauf verzichtet, die Prostituierten als Zeugen vor Gericht zu laden und dann hat man sich quasi per Deal auf eine Bewährungsstrafe und eine Geldstrafe geeinigt. Also er hat 2 Jahre Bewährungsstrafe und etwas über 500.000 Geldstrafe bekommen und war damit vorbestraft, musste aber nicht ins Gefängnis.
Gebauer und Volkert, die stehen dann 1 Jahr später auch vor Gericht. Volkert trifft es am härtesten, muss man sagen. Der bekommt 2 Jahre und 9 Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Gebauer bekommt 1 Jahr auf Bewährung. Und damit ist dann die Betriebsratsaffäre zumindest erstmal abgeschlossen. Ich glaube, es rollen noch ein paar Köpfe bei der SPD. Da gab es auch noch einige Politiker, die da drin involviert waren, ne?
Ja, es war so, dass die Betriebsräte ja bei dieser ganzen Geschichte von Anfang an nicht mit offenen Karten gespielt haben, sondern die haben alles abgestritten. Und da gab es auch Bundestagsabgeordnete und Landtagsabgeordnete, die eidesstattliche Versicherung vorgelegt haben. Und die haben natürlich immer alle gesagt, das ist ja der Gebauer, der diese Geschichten behauptet. Und der ist natürlich total unglaubwürdig, der hat ein Alkoholproblem, der will uns einfach nur schaden. Und dann stellte sich ja immer Stück für Stück heraus, dass Gebauer sehr glaubwürdig war. Und ein Bundestagsabgeordneter von der SPD, der hat auch gegen die Medien geklagt, auch gegen uns damals geklagt und hat im Endeffekt dann kurz vor dem Prozess, wo dann die Prostituierten aussagen sollten, das war halt nicht so wie bei Peter Hartz so ein Deal, hat er dann den Stecker gezogen und hat erklärt, dass er über 2 Jahre lang nicht die Wahrheit gesagt hat, hat sein Bundestagsmandat zurückgegeben und das war natürlich eine unglaubliche Geschichte. Also da gibt es natürlich viele, die massiv abgestürzt sind. Und der Volkert ist dann 2011 aus dem Gefängnis rausgekommen, ist danach aber überhaupt nicht mehr aufgetaucht. Gebauer ist auch abgestürzt. Hartz ist ins Saarland zurückgegangen und hat, glaube ich, noch ein Buch geschrieben, was so eine Art Rechtfertigung sein sollte, aber auch nicht besonders dolle. Er hat im Endeffekt dann noch ein paar Arbeitsmarktreformen versucht, ist aber in der Versenkung total verschwunden. Ja, und Ferdinand Pirch war der Gewinner bei der ganzen Geschichte, weil er war danach noch mächtiger als je zuvor, hat als Aufsichtsratsvorsitzender gewirkt und ist vor 1,5 Jahren dann auf sehr tragische Weise in einem Feinschmeckerlokal gestorben.
Diese ganze Geschichte ist jetzt knapp 15 Jahre her und die Frage drängt sich natürlich auf, wie geht's dem Betriebsrat heute? Sind die dadurch geschwächt worden?
Der Betriebsrat, und das ist eigentlich die erstaunlichste Erkenntnis aus dieser Affäre, ist mächtiger als je zuvor. Es ist nicht so, dass die dann zu Kreuze gekrochen sind und gesagt haben, oh Gott, was ist da alles passiert? Die haben natürlich eine neue Führung gehabt. Der neue Betriebsratsvorsitzende war dann Bernd Osterloh, der ist es bis heute. Osterloh war nicht in irgendwelche Lustreisen verwickelt, wenigstens nicht nachweislich. Es wurde wohl versucht, ihn mal in so eine Reise mit reinzubeziehen, aber er war sauber. So. Und das Verständnis, was der Betriebsrat aber bis heute hat, ist, dass sie sich weiterhin als Co-Manager verstehen und dass sie entscheiden. Osterloh in seinem Selbstverständnis entscheidet, wer unter ihm Vorstand ist. An der Hierarchie, an der Machtstruktur, an der besonderen Machtstruktur in Wolfsburg hat sich überhaupt nichts geändert. Und im letzten Jahr war es ja so, dass der jetzige Vorstandsvorsitzende Herbert Dies fast rausgeworfen wurde, weil die Arbeitnehmervertreter mit ihm in einen massiven Machtkampf geraten sind. Herbert Dies, der aktuelle Vorstandsvorsitzende, wollte am Anfang, als er da angetreten ist, den Einfluss der Betriebsräte massiv beschneiden und hat gesagt, jetzt ist vorbei hier diese Wolfsburger Extrawelt, das geht überhaupt nicht, und ist damit voll mit dem Kopf gegen die Wand gefahren. Dann haben die mal eben mal gezeigt, wie es abgeht. Und Herbert Dies hat dann Kreide gefressen und sagt heute, ja, er hat sich mit den Verhältnissen arrangiert. Aber das Selbstverständnis der Betriebsräte ist bis heute uneingeschränkt groß. Und interessanterweise gibt es auch noch einen aktuellen Fall, wo es um die unangemessenen Gehälter der Betriebsräte geht. Nämlich vor einigen Jahren ist das Gehalt von Osterloh bekannt geworden, also dem Nachfolger von Volkert. Und er hat dann in einigen Jahren mit Bonus 750.000 Euro verdient. Das war natürlich ein Wahnsinn. Also VW hat im Endeffekt das, was sie bei Volkert auf extreme Weise gemacht haben, haben sie auf eine etwas smoothigere Art bei Osterloh weitergemacht, indem sie ihm ein Gehalt gezahlt hat mit einem hohen Sonderbonus. Das ist dann von VW selber korrigiert worden nach unten. Aber die Personalmanager, die dafür zuständig sind, gegen die gibt es eine Anklage, weil sie Osterloh begünstigt haben sollen. Osterloh selber spielt nur als Zeuge dort in dem Verfahren eine Rolle. Der hat jetzt weniger Geld, aber nicht weniger Einfluss.
Für mich so ist so ein bisschen die Erkenntnis aus dieser Geschichte auch, dass solche reinen Männermannschaften total gefährlich sind. Also wie so das Selbstverständnis in diesem Trio oder in diesem Quartett ja war, finde ich echt erstaunlich. Also ich kann mir irgendwie nicht so vorstellen, dass das heute noch möglich wäre mit mehr und mehr Frauen, die auch in Top-Funktionen sind. Aber vielleicht auch das nochmal so als letzte Frage an dich, Kajan. Gibt es denn da mittlerweile auch Betriebsrätinnen, die eine Top-Funktion haben bei VW?
Das ist das Interessante. Die Stellvertreterin von Bernd Osterloh, der jetzt ja mittlerweile auch über 60 Jahre alt ist, ist eine Frau. Und momentan sieht die Situation so aus, dass sie wahrscheinlich auch die Nachfolgerin von Osterloh werden soll. Und das wäre natürlich eine Geschichte, die VW so noch nicht erlebt hätte, dass eine Frau an der Spitze des Betriebsrats stehen würde. Und das wäre natürlich eine wahnsinnig spannende Revolution dort.
Vielleicht hat diese Affäre dann im Nachhinein doch noch zumindest eine positive Konsequenz, nämlich eine erste Frau an der Spitze des Betriebsrats. Vielen lieben Dank, Kajan, für die Geschichte, die du uns heute mitgebracht hast.
Sehr gerne.
Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie immer, toll, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Hinweis noch kurz auf unseren Instagram-Kanal, den haben wir seit kurzem, da veröffentlichen wir auch ein paar Bilder wieder zu dieser Folge. Und ansonsten, wenn ihr Kritik habt, Lob oder auch Komplimente, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@businessinsider.de. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder mit einer spannenden Geschichte. Bis dahin.
Macht und Millionen. Eine Podcast-Produktion von Business Insider. Redaktion: Hanna Schwer und Kajan Özkens. Musik: Afonelli. Schnitt: Michael Reinhardt.